Das Thema der Klasse 10 von Kurs 2 ist Maitreya. Wer ist Maitreya? Maitreya heißt auf Tibetisch Jampa und im Deutschen ist Maitreya Liebe. Das Wort Maitreya kommt von Freund, geliebtes Wesen. Es gibt zwei Arten von Liebe im Buddhismus. Und dieses Jampa oder Maitreya ist die Sorte Liebe, die möchte, dass andere glücklich sind, dass andere es sehr, sehr gut haben. Die zweite Art von Liebe ist die Liebe, die möchte, dass andere Menschen nicht leiden. Diese Liebe nennen wir auch Mitgefühl. Technisch gesehen kommt die Liebe, die wir Mitgefühl nennen, zeitlich vor der Liebe, die das Glück des anderen will. Wer ist Maitreya? Wir wissen nun, dass der Name von Maitreya Liebe bedeutet. Wer ist Maitreya? Wir wissen, Maitreya verfasste das Buch, das wir studieren, das Ornament der Realisierung. Maitreya hat Asanga den Text diktiert und nun studieren wir diesen Text. Es gibt einen Brauch im Buddhismus, dass der Autor am Beginn eines Textes eine Widmung schreibt an den Buddha. Und im ersten Vers des Ornaments der Realisierung von Maitreya Asanga beugt Maitreya sich nieder vor den drei Weisheiten. Maitreya widmet seinen Text den drei Wahrnehmungen der Nicht-Selbst-Natur, den drei Wahrheiten. Die ersten Zeilen eines Textes sollen die Leser motivieren, sich für das Thema des Buches zu interessieren. Zum Beispiel, wie wäre es, wenn wir wirklich Nirvana erreicht hätten? Wie wäre das ganz konkret? Wie würde sich das anfühlen? Keine einzige negative Emotion mehr. Keine Irritation, keine winzige kleine Nöckeligkeit mehr. Dein Geist ist völlig friedlich und voller Freude und ohne jede Irritation. Stellt euch das mal richtig und ausgiebig vor. Vielleicht in einer Meditationssitzung oder wenn es mal auf einer langen Zugreise Langeweile gibt. Die buddhistischen Gelehrten sagen, der erste Grund, ein buddhistisches Buch zu schreiben, ist, sich selbst zu helfen. Aber natürlich gibt es dann auch den zweiten Grund, nämlich etwas Nützliches und Hilfreiches zu tun, um anderen zu helfen. Dharmakirti schrieb in seinem Haupttext über Logik im Pramanavatika, zum Beispiel in seinem Einleitungsvers sinngemäß, ich schreibe dieses Buch für niemand anderen, nur für mich. Die Diskussion darum, wer Maitreya ist, findet statt rund um eine historische Begebenheit. Gelsabje, ein Schüler von Tsongkhapa, ging zur Debatte ins Sakya-Kloster, um mit zwei großen Sakya-Meistern zu debattieren. Beides sehr gelehrte Meister. Einer von ihnen hatte zum Beispiel einen 12-bändigen Kommentar zum Ornament der Realisierung geschrieben. Die Debatte in diesem Kloster ging um das Thema, wer ist Maitreya? Wer ist Jampa? Ist Maitreya ein Buddha oder ist Maitreya ein Bodhisattva? Warum ist das eine spannende Frage? Ist Maitreya ein Buddha oder ist er ein Bodhisattva? Weil Maitreya in den Sutras ein Schüler des Buddha, also ein Bodhisattva ist. Und in den Tantra-Texten ist Maitreya ein Buddha. In den tantrischen, in den höheren Lehren ist Maitreya also ein Buddha. Und was stimmt nun? Ist Maitreya ein Buddha oder ein Bodhisattva? Unter diesem Blickwinkel ist die Fragestellung also eine relevante Frage. Die Debatte ging darum, vielleicht folgendermaßen, also ganz konkret damals in Indien. Gelsabje fragt, die Meister in dem Sakya-Kloster, hat Maitreya einen Geisteszustand, in dem er etwas für sein eigenes Bedürfnis anstrebt? Und der Sakya-Meister sagt, nein. Gelsabje wiederholt und präzisiert, also, Maitreya hat keinen Geisteszustand, in dem er etwas für sein eigenes Bedürfnis anstrebt. Und der Sakya-Meister sagt, ja. Gelsabje erwidert daraufhin, sagst du das, weil du glaubst, Maitreya ist ein Buddha, oder sagst du das, weil du glaubst, Maitreya ist ein Bodhisattva? Und er fragte auch noch einmal, sagst du das, Also er fragte das nochmal, weil das die Kernfrage jetzt der Diskussion ist. Sagst du das, weil Maitreya ein Buddha ist, oder sagst du das, weil Maitreya ein Bodhisattva ist? Was ist die Grundlage deiner Behauptung? Der Sakya-Meister antwortete, ich beweise dir, dass Maitreya ein Buddha ist und er nichts mehr für seine eigenen Bedürfnisse erreichen will. Gyaltsabje erwidert daraufhin, oho, wenn du meinst, Maitreya sei ein Buddha, dann hast du wohl ein schwerwiegendes Problem. Jetzt nur eine Erklärung für euch. In den Debatten ist es üblich, dass man scheinbar recht hart und auch manchmal sehr rüde vorgeht. Das alles ist aber nur dazu da, um das eigene Verständnis zu erhöhen und das Verständnis der Zuhörer bei der Debatte. Nun also zurück zur Sakya-Debatte. Gyaltsabje steht also da vor den zwei großen Meistern und den vielen anderen Mönchen und behauptet lautstark und sehr keck, oho, wenn du meinst, Maitreya ist ein Buddha, dann hast du ein sehr schwerwiegendes Problem. Denn wenn du das behauptest, dann muss ich wohl annehmen, du hast die Mahayana-Texte nicht sonderlich gut studiert. Du hast nämlich keinen Unterschied gemacht in deiner Behauptung zwischen den offenen Unterweisungen und den geheimen Unterweisungen. Nun wieder zurück in die Gegenwart. Warum werden die offenen Unterweisungen auch die gemeinsamen Unterweisungen genannt? Weil du die, das ergibt dieses, diese Frage stellt sich in dem Reading. Wenn du die offenen Unterweisungen studiert haben musst, weil du die offenen Unterweisungen studiert haben musst, um überhaupt Ergebnisse und Realisierungen in den geheimen Studien und Praktiken haben zu können. Die offenen sind notwendig. Du musst die drei grundlegenden Pfade sehr, sehr gut studieren, um überhaupt Erfolge auf dem geheimen Weg haben zu können. Die offenen Unterweisungen sind die gemeinsame Basis für den weiteren Pfad und die Realisierungen auf dem Wege. Wenn du nicht gut ausgebildet bist in den offenen Unterweisungen, wird auf den weiteren, den geheimen, den Tantra-Weg, nichts passieren. Keine Realisierungen werden sich einstellen. Die offenen Unterweisungen, das sind die Lehren und die Praxis von erstens Entsagung. Entsagung ist ja das Aufgeben an die Anhaftung an dieses Leben und den Produkten und schönen Dingen des Lebens. Zweitens Bodhicitta und der Wunsch nach Erleuchtung. Das Gefühl und der dringende Wunsch, tatsächlich für das Wohl anderer aktiv zu sein. Und drittens das Verständnis und die direkte Realisierung der Leerheit, also Weisheit. Du musst also Korva Chakpa haben, das heißt ein sehr gutes Verständnis der drei grundlegenden Pfade, ein sehr gutes Wissen und sehr viel Kenntnisse über die drei Pfade. Das ist die Voraussetzung für die geheimen Unterweisungen und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir wirklich in diesem einen Leben die Erleuchtung erlangen können. Nun wieder zurück ins alte Indien, zurück zur Debatte. Gyaltsabje steht also in der Debatte und wirft in die Runde, wenn du behauptest, Maitreya sei ein Buddha, dann musst du unterscheiden zwischen den offenen Unterweisungen und den geheimen Unterweisungen. Du hast aber keinen Unterschied gemacht in deiner Behauptung zwischen Sutra und Tantra. Wir alle wissen, den Text, den wir hier zu studieren, das Ornament der Realisierung, ist ein Text aus den offenen Unterweisungen. Was ist also impliziert hier in der Behauptung von Gyaltsabje? In den offenen Unterweisungen ist Maitreya ein Bodhisattva. In den geheimen Unterweisungen ist Maitreya ein Buddha. Gyaltsabje geht weiter. Du, Sakya-Meister, du hast vergessen, den Unterschied zu beachten, dass wir hier eine offene Unterweisung haben, wenn du behauptest, Maitreya sei ein Buddha, denn wir diskutieren das Ornament. Wenn wir eine Unterweisung aus dem offenen System haben, dann ist Maitreya kein Buddha. Der nächste Schritt in der Beweisführung von Gyaltsabje ist nun, warum ist Maitreya ein Bodhisattva? Geshe-la, also Geshe-ma-Grosch, zeigt an dieser Stelle auf, wo wir Belege in Sutra-Texten finden. Von Maitreya selbst stammt auch der Text das Uttara-Tantra, ein Sutra-Text, obwohl Tantra im Titel steht. Und Maitreya sagt darin, er schreibt dieses Buch, um sich selbst von seinen Hindernissen zur Allwissenheit zu bereinigen. Und diese Textstelle belegt, dass Maitreya sich selbst in diesem Uttaratantra-Text als Bodhisattva auf dem 8., 9. oder 10. Bodhisattva-Level sieht. Es gibt einen weiteren Beleg, sagt Geshe-la, und zwar ein Zitat des Buddha in einem Sutra, in dem steht: Geh hin und befrage dazu Maitreya, den Bodhisattva. Nun wieder zurück nach Indien. Gelsabje sagt also zum Sakya-Meister: Hey, wenn du behauptest, Maitreya sei ein Buddha, dann bist du auf dem falschen Wege, denn wir sind hier beim Diskutieren über eine Unterweisung aus dem offenen System. Und da ist Maitreya kein Buddha. Maitreya ist nur in den geheimen Unterweisungen ein Buddha. Dein Argument ist hier gar nicht gültig. Deine Begründung darfst du hier gar nicht anwenden. Und er geht sogar noch weiter, Gelsabje. Wir beide wissen, dass Maitreya nur in den geheimen Unterweisungen ein Buddha ist. Und deshalb darfst du in einem offenen Unterricht dieses Argument nicht verwenden. Maitreya ist in diesen offenen Unterweisungen ein Bodhisattva. In unserer Debatte dürfen wir nur bei den offenen Unterweisungen bleiben. Du hast einen Fehler gemacht. Du hast eine Tantra-Position reingebracht, wo du das gar nicht darfst. Aber Gelsabje lenkt ein wenig ein. Okay, ich lasse dich also behaupten, Maitreya sei ein Buddha. Gelsabje fragt den Sakya-Meister: Willst du mir weismachen, dass Maitreya nicht den Wunsch hat, die vollkommene Erleuchtung zu erlangen? Der Sakya-Meister muss natürlich einlenken. Natürlich will er die totale Erleuchtung. Gelsabje daraufhin: Was sind die zwei Körper eines Buddha? Du erinnerst dich, der Weisheitskörper und der Formkörper, der Dharmakaya und der Rupakaya. Nebenbei, es gibt weitere Unterteilungen, die spielen aber hier keine Rolle. Es gibt zwei Formkörper. Den einen sendet der Buddha zu uns aus, damit wir den Buddha sehen können, und der andere ist der Körper, mit dem der Buddha in seinem Paradies erscheint. Der Formkörper ist also hauptsächlich für andere da. Der ist wichtig für andere, nicht für den Buddha selbst. Der Buddha nimmt eine Form an, um uns helfen zu können. Was ist mit seinem Dharmakörper? Einen Dharmakaya zu bekommen, das ist der Zustand, in dem alle Bedürfnisse erfüllt sind. Kein Leid mehr und alle Hindernisse sind weg. Es gibt Allwissenheit und Nirvana in der höchsten Stufe. Allwissenheit an sich ist aber nicht genug, denn die Allwissenheit kann nicht mit anderen kommunizieren. Es bedarf einer Form. Der Buddha bedarf eines Körpers, um mit uns in Kontakt zu treten und um uns helfen zu können. Die Debatte geht jetzt also darum: Hat Maitreya als Buddha einen Geisteszustand, in dem er etwas für sein eigenes Bedürfnis anstrebt? Die zwei Annahmen sind klar: Der Buddha hat zwei Körper. Und Bodhicitta ist der Wunsch, die vollständige Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen. Und aus diesem Wunsch erwachsen die zwei Körper eines Buddhas. Also, lieber Sakya-Meister, geht es weiter bei Gelsabje. Wir sind uns einig. Der erste Teil von Bodhicitta ist der Wunsch, die Buddhaschaft zu erlangen. Und was ist die Buddhaschaft? Das sind die zwei Körper eines Buddha. Also ist nun damit bewiesen, dass du ein Verlangen danach haben musst, deine eigenen Bedürfnisse und die der anderen zu erfüllen. Gelsabje wird nun wieder aufmüpfig. Sakya-Meister, willst du eine neue Art von Bodhicitta kreieren? Oder willst du die zwei Körper nicht erlangen? Der Sakya-Meister ist ein wenig verwirrt und erwidert: Warum? Gelsabje daraufhin: Weil du ein Bodhicitta hier hineinbringst, in dem wir kein Verlangen nach dem Erreichen der zwei Körper haben, in dem wir also kein Verlangen haben danach, dass unsere eigenen Bedürfnisse, ein Buddha zu werden, nicht da sind. Warum spricht Gelsabje hier davon, dass die eigenen Bedürfnisse erfüllt würden? Weil du die zwei Körper des Buddha erlangen willst. Im Ornament der Realisierung sagt Maitreya in der nächsten Zeile seines einleitenden Widmungstexts: Ich werde Bodhicitta in weitere Kategorien unterteilen. Und die letzten drei, die sind das Bodhicitta, das Buddhas haben. Und Maitreya definiert Bodhicitta als den Wunsch, Buddhaschaft zu erlangen. Und dieses Bodhicitta haben alle, auch die Buddhas. Maitreya selbst hat es gesagt, dass Buddhas Bodhicitta haben und dass die Hälfte der Definition von Bodhicitta der Wunsch ist, die vollkommene Erleuchtung zu erlangen. Das Fazit der Diskussion ist, dass klar werden soll, dass der Buddha niemals sein Bodhicitta verliert. Er gibt den Wunsch, zum Wohl der anderen zu agieren und zu seinem eigenen Wohle niemals auch auf. Auch dann, wenn er selber alle seine Bedürfnisse erfüllt hat und ein Buddha ist, und auch wenn er alle Wesen befreit hat und sie auch Buddhas sind, auch dann hat er immer noch den Wunsch, sozusagen die Buddhaschaft zu erreichen oder in diesem Zustand der Buddhaschaft zum Wohle aller Wesen zu bleiben. Der Wunsch, die Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erreichen, besteht immer. Einerlei, ob man ein Bodhisattva ist oder ob man bereits ein Buddha ist. Und die Beweisführung für beide Positionen, also ob man jetzt etwas, man tut etwas für sich selbst und für andere, gilt gleichermaßen für Buddhas und für Bodhisattvas. Die Behauptung, Maitreya hätte keinerlei Wunsch, seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, ist also falsch. Egal, ob man glaubt, Maitreya wäre ein Buddha oder ein Bodhisattva. Auch wenn Maitreya ein Buddha ist, muss und will er noch seine eigenen Bedürfnisse erfüllen. Er behält dieses innere Bedürfnis, für seine Bedürfnisse zu sorgen, weil er das Bedürfnis nach Buddhaschaft hat, also nach vollständiger Erleuchtung zum Wohle aller Wesen. Und der Wunsch nach vollständiger Erleuchtung, der hat eben zwei Teile, den Dharmakaya und den Formkörper. Und ein Teil dieser zwei Teile ist, seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, und der andere Teil ist, zum Wohle der anderen Wesen eine Form annehmen zu können. Da stellte sich in dem Unterricht von Geshe Michael dann die Frage, kann man etwas haben wollen, das man bereits hat? Kann man noch ein Buddha werden wollen, wenn man bereits ein Buddha ist? Das ist ein kniffliger Punkt. Warum wäre es nicht korrekt zu sagen, Maitreya als Bodhisattva hat keine Wünsche mehr für sich? Na, ganz einfach, weil ein Bodhisattva sein Ziel noch nicht erreicht hat. Er will die Buddhaschaft erlangen. Er hat Bodhicitta und die andere Hälfte der Definition ist, er will die totale Erleuchtung, also die zwei Körper eines Buddha erreichen. Und einer von den beiden Körpern ist derjenige, der seine eigenen Bedürfnisse vollständig erfüllt. Wenn er also die beiden Körper eines Buddha haben will, will er auch seine eigenen Bedürfnisse damit erfüllt haben. Und warum ist es falsch, Maitreya als Bodhisattva zu sagen, Maitreya als Bodhisattva hat keine Wünsche mehr für sich selbst? Weil er Bodhicitta hat. Und Bodhicitta bedeutet, seine eigenen Wünsche zu erfüllen. Der Wunsch, selber glücklich zu sein, steht dem Wunsch nach vollständiger Erleuchtung zum Wohle aller Wesen nicht entgegen. Da gibt es keinen Widerspruch. Das haben wir ja schon gelernt. Denn, ganz im Gegenteil, wenn du dich um das Wohl anderer kümmerst, dann werden deine eigenen Bedürfnisse automatisch quasi nebenbei erfüllt. Du kannst das nicht verhindern. Auf diese Methode und nur auf diese Methode wirst du glücklich werden, hundertprozentig. Nebenbei, in der historischen Debatte gab es eine Anmerkung, in der es darum geht, dass wir uns gar nicht zur Begründung auf die Geheimlehren stützen müssen für den Beweis. Das ist ein relevanter Punkt, denn wie können wir überprüfen oder gar beweisen, dass die geheimen Lehren richtig sind? Sie sind ja in den offenen Texten gar nicht erwähnt. Kannst du beweisen, dass Tantra existiert, wenn du dich nur auf die offenen Texte beziehst? Ja, das geht, sagt Geshe Michael. Es gibt da zwei Zitate. Eines ist von Meister Haribhadra, einem der größten Kommentatoren seiner Zeit. Meister Haribhadra ist eine von allen Schulen gleichermaßen anerkannte Quelle mit unbedingter Zuverlässigkeit. Das zweite Zitat ist von Sadamakirti. Das Zitat steht in seinem Kommentar zur gültigen Erkenntnis, in seinem Kommentar zur Logik. Darin belegt Dharmakirti aus der Sicht des Hinayana, dass Tantra existiert und funktioniert. Er beweist, dass heilige Wesen Ursachen haben. Er debattiert zu dieser Position mit einem, der behauptet, dass die heilige Silbe Om ohne Ursache sei. Und Dharmakirti zeigt in der Essenz seiner Argumentation, dass es vor allem die Kraft desjenigen ist, der unterrichtet, und die Kraft des Schülers, der den Anweisungen seines Lehrers folgt. Dhammakirti sagt also nicht nur, dass es Tantra gibt, er behauptet auch, wenn du ein Wunder möchtest, wenn du zum Beispiel einen diamantgleichen Körper bereits in diesem jetzigen Leben erreichen möchtest und das Paradies erlangen möchtest, dann für dieses Wunder gibt es zwei Voraussetzungen. Das Tantra muss von einem heiligen Wesen unterrichtet worden sein und die Schüler müssen die Regeln und den Weg genau einhalten. Und eins hat Geshe-la auch noch gesagt, Tantra zum Beispiel ist geschaffen worden für indische Geschäftsleute, weil die nicht so viel Zeit investieren konnten in das Studium und in die Praxis des Dharma. Da musste es ein bisschen schneller gehen. Und das sind doch die zwei guten Nachrichten. Wir alle sind in unserem Alltag mit einer Art von Geschäftsleben befasst und wir haben die wunderbare Chance, von heiligen Lehrern lernen zu können. Den dritten Teil, dass wir uns an die Regeln und die Schritte und die Stufe halten müssen auf dem Wege, das ist unsere Aufgabe, jeden Tag wieder. Wenn das heilige Wesen, der Lehrer oder die Lehrerin, leer ist von eigener Natur und das, was wir heute erleben, uns durch unser eigenes Karma aufgezwungen ist, was ist dann das Karma, das ich legen muss, um in diesem Leben einen Lehrer als ein heiliges Wesen oder gar einen Buddha zu sehen? Ist es möglich, solch starkes positives Karma anzusammeln in diesem einen Leben? Kann ich in diesem einen Leben die vollkommene Erleuchtung zum Wohle aller Wesen erreichen? Der Weg dahin, dass das möglich wird, geht so, dass wir Tag für Tag an unserem Arbeitsplatz, im Haushalt oder wo auch immer erkennen, dass es da keinen inhärenten, blöden Chef gibt. Das ist der Weg und auf dem sind wir bereits unterwegs. Was ist das für ein großes Glück? Bitte, ja, denkt drüber nach und erfreut euch aber auch daran, dass wir diese unglaublich wunderbare Chance haben. Das ist das Ende des Inhaltes dieser 10. Klasse. Und ich fände es sehr schön, wenn wir vielleicht eine Minute jeder für sich einmal darüber kontemplieren, welch großes Glück wir haben, dass wir Zugang zu Unterweisungen, zum Dharma, zu authentischen Quellen, zu wunderbaren Lehrern haben und es wirklich, wirklich möglich machen können, jeder für sich und für uns alle und zum Wohle aller, die vollkommene Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erreichen, in diesem jetzigen Leben.